Letztes Wochenende hat der Iran hunderte Drohnen auf Israel geschickt. Die wurden zwar fast alle abgefangen, viele machen sich aber Sorgen, ob das jetzt zu einem neuen offenen Krieg zwischen Israel und dem Iran führen könnte. Ich habe auch mehrfach die Frage gelesen, ob das vielleicht jetzt sogar zu einem dritten Weltkrieg führen könnte. Ich glaube, solche Sorgen muss man jetzt nicht übertreiben oder so, aber wir gucken deswegen in aller Ruhe, was da gerade passiert und ob sich der Krieg im Nahen Osten ausweiten könnte. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche sprechen wir unter anderem mit einer Korrespondentin in Tel Aviv, also über die Lage zwischen Iran und Israel, außerdem über den Koks-Hype weltweit, aber speziell in Europa, und über einen Streit rund um die Finanzinfluencer auf TikTok.
Ja, und als allererstes wollen wir aber mal Danke sagen, oder ich will ganz speziell Danke sagen, weil in der ARD wird ein Nachwuchspreis für Hörfunkjournalisten jedes Jahr vergeben. Der heißt Kurt-Magnus-Preis, weil Kurt Magnus, das habe ich jetzt gelernt, ein wichtiger Hörfunkpionier Deutschlands war und unter anderem den Hessischen Rundfunk mit aufgebaut hat. Für diesen Preis war ich nominiert und habe jetzt tatsächlich den zweiten Platz da gewonnen. Halt vor allem über die Nahostberichterstattung ging es da, weil wir hatten ja diese 2-Stunden-Sonderfolge und ich war einen Monat vorher halt in Israel unterwegs und habe deswegen relativ viele Eindrücke schildern können, was ja Zufall war, dass das so zeitlich so aufeinander gepasst hat. Aber deswegen wurde das irgendwie gesehen und wurde ausgezeichnet. Und da sage ich mal vielen Dank an Berit vor allem, weil ich habe diese Folge nicht alleine gemacht, sondern wir haben das natürlich zu zweit moderiert. Genau, Berit ist gerade im Urlaub, die ist nächste Woche wieder da. Ja, und deswegen vielen Dank auch, dass wir hier diesen Podcast überhaupt machen können und dass ihr uns auch so viel positives Feedback einfach gegeben habt nach dieser 2-Stunden-Sonderfolge, was, glaube ich, wirklich einfach ein Brett war im Oktober. Aber ja, es ist natürlich cool, dass das auch gesehen wird.
Apropos Preise, ihr könnt zurzeit für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmen und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
Voll. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf dem ersten Platz hat sein Fußballpost geschafft. Bayer Leverkusen ist nämlich deutscher Fußballmeister der Männer geworden. Und das, obwohl noch nicht mal alle Spiele gespielt wurden. 5 Spieltage stehen nämlich noch an. Aber Leverkusen hat die gesamte Saison noch kein Spiel verloren und dadurch so viele Punkte Vorsprung, dass weder Bayern noch Stuttgart es schaffen können, den Abstand aufzuholen. Übrigens hat Leverkusen damit zum ersten Mal in 11 Jahren den FC Bayern als Fußballmeister abgelöst und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Das
ist allerdings auch eine Leistung, 11 Jahre am Stück deutscher Fußballmeister zu werden, finde ich. Auf Platz 2 steht ein ziemlich lustiger Post, nämlich die Tagesschau hat einmal gesagt, ups, und bezieht sich damit auf eine Eilmeldung, die am Montag rausgegangen ist. Und zwar hieß es da, es ist kälter geworden und weiter, in Hamburg macht der Frühling gerade eine Pause. Und relativ viele Leute waren, glaube ich, relativ verwirrt, warum das eine Eilmeldung für ganz Deutschland sein soll. In dem Insta-Post erklären sie, wie es dazu kam. Also sie entschuldigen sich erstmal für diesen Fehler. Bei denen hätte nämlich eine Schulung stattgefunden und diese Nachricht, die wäre dann aus Versehen als Eilmeldung verschickt worden, weil man, glaube ich, mal so zeigen wollte, wie man Eilmeldungen verschickt und dann ist jemand mit der Maus abgerutscht oder so. Das Ganze fanden viele auf jeden Fall super funny und in den Kommentaren gab es dann auch ein paar lustige Kommentare, fand ich. Also mein Favorit war, wie Tomaten in der Dose. Passiert. Außerdem wurde die Tagesschau natürlich auch dafür gefeiert, wie transparent sie mit dem Fehler umgegangen ist.
Weiter geht's bei den Tagesschau-Posts mit einem Post zum Olympischen Feuer. Das wurde diese Woche angezündet. Das ist Teil der Zeremonie rund um die Olympischen Spiele. Und das Feuer wird jetzt von Griechenland, von den Ruinen vom antiken Olympia, 5000 Kilometer bis nach Frankreich bzw. Paris gebracht. Und da finden dann ab Ende Juli die Spiele statt.
Ich check nicht, warum man 3 Monate braucht, um so ein Feuer einfach mal nach Paris zu bringen, aber okay.
Nee, weil die immer laufen. Ich hab das mal mitbekommen. Das sind ja immer verschiedene Leute, die das Feuer weitergeben und per Fuß, das halt, so kenne ich das zumindest.
Es ist 100, warte mal, das heißt, die müssen 50 Kilometer am Tag laufen. Ja, okay, das ist schon nicht so wenig eigentlich.
Also ich glaube, das ist schon legitim.
Krass. Außerdem hat die Tagesschau das Weltpressefoto 2024 gepostet und das ist eine Auszeichnung, die es jedes Jahr gibt und die ging dieses Jahr an den Fotografen Mohammed Salem, das ist ein Palästinenser und der macht für die Presseagentur Reuters Fotos im Gazastreifen. Das Foto, das jetzt den Preis gewonnen hat, zeigt eine Frau im blauen Kleid, die ihre tote Nichte in den Armen hält und umarmt. Für die Jury war das ein ergreifender Einblick in unermessliches Leid, schreiben sie, der zusammenfasst, was gerade im Gazastreifen passiert.
Im letzten Post in unseren Top 5 geht es mal wieder um ein Naturphänomen. In Indonesien droht ein Vulkan ins Meer zu stürzen. Da gab es in 24 Stunden 5 heftige Ausbrüche, wodurch der Berg instabil geworden ist. Und deswegen warnen die Behörden auch vor einem möglichen Tsunami. Weil falls das passiert, könnte das eine riesige Welle auslösen. In Indonesien gab es schon viele Tsunamis mit vielen Todesopfern. Deswegen sollen sich auch die Leute in der Region in Sicherheit bringen, also weg vom Vulkan und vom Meer.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt auf die anderen News.
Und dazu kurz ein Hinweis von uns. Das folgende Interview zum Konflikt Israel-Iran haben wir am Donnerstagabend aufgenommen. In der Nacht auf Freitag, an dem wir den Rest der Folge aufnehmen, gab es Berichte über Explosionen im Iran. Redaktionsschluss ist aber heute Freitagmorgen. Und was wir bisher wissen, ist aber, Israel soll laut US-RegierungsvertreterInnen eine Militäroperation gegen den Iran durchgeführt haben. In der iranischen Stadt Isfahan sollen laut der iranischen Regierung Drohnen abgefangen worden sein. Jetzt am Freitagvormittag ist aber noch nicht klar, welchen Hintergrund diese Explosionen hatten. Wir können also diese neuen Entwicklungen in dieser Folge nicht für euch einordnen.
Aber wir schauen uns hier eben das große Ganze dazu an und auch die Bedrohungssituation. Und die hat mich am Samstagabend, ehrlich gesagt, persönlich so voll aus dem Kalten erwischt. Ich war da auf einer WG-Party. Irgendwann ist mein Handy aufgeploppt mit einer Eilmeldung, der Iran greift Israel an. Und ich hatte in dem Moment wirklich so kurz dieses Gefühl von, fuck, so jetzt fängt's an, wovor sich so viele Leute, so viele Monate Sorgen gemacht haben. Nämlich, dass sich der Krieg ausweitet auf die Region, dass da eben der Iran jetzt auch noch einsteigt. Und ja, ich glaube, viele Leute haben sich da diese Sorgen gemacht.
Was ist passiert? Am späten Samstag soll der Iran hunderte Raketen und Drohnen nach Israel abgeschossen haben. Die meisten davon konnten aber von der israelischen Armee abgefangen werden. Deshalb blieben die Schäden vergleichsweise sehr gering und es gab eine Handvoll Verletzte.
Ja, dieser Angriff wird als eine krasse Eskalation bewertet. Es ist nämlich das erste Mal, dass der Iran Israel so direkt angreift. Bisher kamen die Angriffe eher von Verbündeten vom Iran, zum Beispiel der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon oder den Houthi-Rebellen im Jemen. Der Iran hatte diesen Großangriff offenbar auch schon angekündigt gehabt. Für das Regime galt es nämlich als Vergeltungsschlag. Vor ein paar Wochen wurde nämlich ein Gebäude neben der iranischen Botschaft in Syrien bombardiert und dabei sind hochrangige iranische Militärs ums Leben gekommen. Deshalb macht der Iran Israel schuldig und hatte Rache versprochen und Israel hat sich dazu aber nicht geäußert.
Die Lage im Nahen Osten schaukelt sich also immer weiter hoch. Viel ist ungewiss und die Lage könnte sich auch sehr, sehr schnell verändern. Viele befürchten, dass es auch noch ein Krieg zwischen dem Iran und Israel ausbricht und dann womöglich sich auch auf die ganze Region ausbreitet. Dementsprechend sind jetzt alle Augen auf Israel gerichtet, wie da die Regierung auf den Angriff reagieren wird. Über mögliche Szenarien sprechen wir jetzt mit Bettina Meyer. Sie ist ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Hallo Bettina.
Hallo.
Hi.
Wir sprechen ja jetzt gerade am Donnerstagabend, also wir können ja nur bis jetzt sagen, was so passiert ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass Israel einen ähnlichen Angriff in Richtung Iran startet?
Also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, auch wenn hier gestern nochmal die Bundesaußenministerin und auch David Cameron, der Außenminister von Großbritannien, hier waren, um eben Schlimmeres zu verhindern, zu deeskalieren. Man hat aber das Gefühl, dass das hier nicht wirklich angekommen ist. Also zumindest hat sich Benjamin Netanyahu, der Premierminister, danach nochmal geäußert und hat gesagt, vielen Dank für die gute Unterstützung, aber wir treffen unsere Entscheidungen selbst und viele diskutieren eben darüber, dass die Entscheidung eigentlich hinter den Kulissen längst gefallen ist, dass sich Benjamin Netanyahu auch schon hat Ziele geben lassen für einen möglichen Gegenschlag und dass jetzt eigentlich nur noch um den Zeitpunkt geht. Wir haben jetzt an der kommenden Woche das Pessachfest und es wird so gemunkelt, dass das noch abgewartet werden könnte und dann könnte es ernst werden, aber das sind bisher nur Spekulationen, aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich doch als hoch ein.
Aber wenn jetzt Israel den Iran angreift, dann ist es doch eigentlich klar, dass der Iran auch wieder eine Gegenreaktion machen wird. Heißt es, wir stehen da gerade am Start von einem großen Krieg zwischen Iran und Israel?
Ja, also die Gefahr, die besteht tatsächlich. Denn dieses Aufschaukeln von Gewalt gegen Gewalt, das ist dann wirklich so eine Spirale, die immer weiter nach oben geht. Und bei jedem Schritt, das hat auch der Iran, hat ja damit gedroht, da noch weitaus schlimmere Waffen einzusetzen. Welche das sein könnten, darüber wird natürlich hier auch viel spekuliert. Ob das noch gefährlichere ballistische Raketen sind, die wir beim vergangenen Angriff vielleicht nicht gesehen haben. Das ist eine Möglichkeit. Es wird von Hyperschallwaffen gesprochen. Manche reden hier auch von Nuklearwaffen. müssen, wobei Experten glauben, dass der Iran da noch nicht so weit ist. Aber natürlich ist das eine Bedrohungslage und die Anspannung ist sehr groß. Momentan scheint sie wohl im Iran größer zu sein, weil man dort auf den Gegenschlag wartet. Aber genau diese Anspannung hatten wir hier in der vergangenen Woche, also vor dem Angriff des Iran, weil jeder wusste, es kommt irgendwas. Und dieses Gefühl kann man fast gar nicht beschreiben, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist und sein Handy aufmacht und versucht, irgendwie mit Google Maps weiterzukommen. Man ist aber merkt, dann ist man in Beirut auf dem Flughafen oder in Kairo, weil das Militär hier die ganze GPS-Systeme stört. Wenn man vielleicht einen Drohnenangriff abwehren möchte, dann wird einem doch auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen mulmig.
Du hast es schon über Beirut geredet. Wie reagieren denn die anderen Länder in der Region? Die Angst ist ja immer, dass es den großen Flächenbrand gibt, also dass der Krieg sich auf die ganze Region ausweitet. Glaubst du, dass sich da jetzt noch andere Länder einschalten könnten?
Naja, das ist ja schon geschehen jetzt. Das war eigentlich für Israel ganz positiv, denn in der Nacht des Angriffs hat es so eine Art Verteidigungsbündnis gegeben. Also Israel hat diesen Angriff nicht alleine abgewehrt, sondern nur mit Hilfe der USA beispielsweise. Aber auch Frankreich hat da mitgewirkt und ja, auch England war dabei und dann eben auch einige arabische Nachbarstaaten, nicht alle natürlich, aber auf jeden Fall hat Jordanien, also hier Nachbarstaat, auch Drohnen abgeschossen über dem eigenen Staatsgebiet und damit eben verhindert, dass die überhaupt Israel erreichen. Natürlich machen sich diese Staaten, die jetzt auch dann offen gesagt haben, dass sie da mitgemacht haben, Sorgen über eine Eskalation. Das hatte auch einen gewissen Selbsterhaltungstrieb, vielleicht da auch Abfangversuche zu machen, eben damit so eine Eskalation nicht schlimmer wird. Denn die große Sorge war, wenn diese Hunderten, also es sind mittlerweile, ist die Rede von 500 geschossen, also ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen, wenn die das Ziel hier wirklich erreicht hätten, ohne dass diese Dinge abgefangen worden wären, hätte es hier möglicherweise tausende Tote geben können. Und wenn das passiert wäre, wäre hier sofort ein Krieg ausgebrochen, dann hätte das Kriegskabinett sofort einen Gegenschlag geordert. Das ist nicht passiert und viele sagen, dass das auch daran gelegen hat, dass das Verteidigungsbündnis so gut funktioniert hat und dass die Schäden doch relativ gering waren.
Wenn es jetzt, wie du es beschrieben hast, halt so eine Gegenreaktion geben könnte. Ich lese immer wieder die Sorge in Kommentarspalten, dass es vielleicht auf einen dritten Weltkrieg hinauslaufen könnte. Das ist natürlich absolute Laieneinschätzung, aber ich wollte das mal hier für dich zur Einordnung hinwerfen, diesen Begriff. Wie schaust du da drauf? Ist das realistisch?
Also von Weltkrieg kann ich jetzt nicht, das kann ich nicht einschätzen, aber dass es ein großer Krieg werden könnte, der hier sehr viele Staaten mit hineinziehen würde, möglicherweise eben auch die USA, denn eine direkte Auseinandersetzung Iran-Israel könnte Israel nicht bewältigen ohne die Unterstützung der USA. Die ist hier einfach zentral, weil natürlich die ganzen Waffenlieferungen, übrigens auch die ganze Technik für den Iron Dome, für dieses Luftabwehrschild, was wir hier haben, was Israel immer vor Schäden bewahrt, also für größeren Schäden bei so Luftangriffen. Das kommt aus den USA. Ohne diese Unterstützung, denke ich, wäre Israel zumindest mittelfristig sehr aufgeschmissen. Und wenn die USA mit reingezogen werden, dann kann man ja schon davon sprechen, dass sehr viele Staaten auch an diesem Krieg eben beteiligt sein könnten. Mhm. Ebenso wie arabische Nachbarstaaten, die vielleicht sich für die eine oder andere Seite entscheiden müssen. Und dann hätte man es wirklich mit einem Flächenbrand zu tun. Wir haben ja jetzt schon so einen gerade kleinen Flächenbrand. Also es gibt ja den Krieg in Gaza, der nach wie vor läuft. Und an der Nordgrenze zu Israel, zum Libanon, da beschießt ja die Hezbollah-Miliz weiter Israel. Also das ist eigentlich hier Tagesgeschäft. Da haben wir uns schon dran gewöhnt. Also bei uns ploppen hier, würde ich sagen, alle paar Stunden die Raketenalarme auf, dann wissen wir schon, war es im Norden, war es wieder im Süden Israels und irgendwie gewöhnt man sich an alles und manchmal denkt man dann abends, wie verrückt ist das eigentlich, wenn ich jetzt zu Hause in Berlin wäre, dann würde mich das wahnsinnig machen und ich merke auch an den Verwandten und Bekannten zu Hause, dass die das wahnsinnig macht, die dann immer wieder denken, hoffentlich kommt die zurück.
Aber ist das wirklich so die Stimmung bei euch da jetzt gerade in Tel Aviv oder in Israel? Weil ich stelle mir das schon heftig vor, weil ich meine, klar, das Land ist in der dauerhaften Bedrohungssituation und der Gaza-Krieg ist jetzt auch schon, läuft über Monate jetzt schon. Aber trotzdem ist es ja nochmal eine andere Qualität, wenn dann eben Hunderte, Tausende oder Hunderte Drohnenangriffe aus dem Iran kommen. Also gibt es da nicht eine große Besorgnis in Tel Aviv?
Also die Stimmung war schon angespannt. Also bei mir war es so, es war ja nachts und ich habe einen 3-jährigen Sohn natürlich, um den ich mir auch noch Sorgen machen muss in solchen Situationen. Wir haben einen Bunker in der Wohnung und ich habe dann bin mit ihm eingeschlafen und kurz nach Mitternacht aufgewacht. Dann kam mein Mann, hat gesagt, werd jetzt nicht verrückt, sondern es es kommen Raketen aus dem Iran und ich weiß nicht, wie ihr euch führen würdet. Ich habe sofort an den 7. Oktober gedacht, das war sehr heftig hier, da hat es wirklich gekracht in Tel Aviv. Und ja, man hat dann gleichzeitig gehört, dass tausende Terroristen unterwegs sind. Das war schon, da kamen viele Erinnerungen wieder hoch und auch das Gefühl. Und meine Reaktion war, ich bin komischerweise zur Badewanne gegangen, habe die voll Wasser gefüllt und auch noch gleich das Waschbecken dazu. Ich dachte, vielleicht gibt es einen Stromausfall. Ich hatte die ganze Zeit darüber berichtet, es könnte auch Stromausfälle geben. Da muss man sich bevorraten mit Wasser. Da hatte ich eben die Idee und dann bin ich weggegangen, weil ich die Matratze in den Bunker bringen wollte und dann ist mir das Waschbecken übergelaufen. Haben wir eigentlich gewischt und das war eine total gute Ablenkung. Da haben wir gar nicht mehr so an die Raketen gedacht. Die kamen dann tatsächlich und Gott sei Dank bei uns hier in Tel Aviv ist es ruhig geblieben. Also wir hatten hier keinen Alarm, aber wir haben natürlich die alles mitverfolgt und ich habe ganz in der Entfernung leichte Explosionen gehört, aber uns war schon klar, dass das jetzt wirklich ein heftiger Angriff ist und wir haben einfach nur gehofft, dass nichts passiert.
Danke für das Update und weiterhin alles Gute in Tel Aviv.
Danke.
Dankeschön.
Falls ihr mehr über das Verhältnis zwischen Iran und Israel wissen wollt, verlinken wir euch ein Video von Mr. Wissen to Go in den Shownotes. Der hat sich nämlich unter anderem mit dieser Frage befasst.
Olaf Scholz war diese Woche in China zu Besuch und das, obwohl die Beziehungen zwischen Deutschland und China gerade ja ein bisschen angespannt sind. China ist zum Beispiel ein enger Verbündeter von Russland und dem Iran. Geopolitisch haben beide Länder also ziemlich andere Interessen. Der Begriff, der da in Deutschland immer wieder fällt, ist das sogenannte De-Risking, also dass man das Risiko und damit die Abhängigkeit von China eigentlich reduzieren will. Aber es soll eben kein Decoupling werden, also dass man sich komplett von China abkoppelt, das will Deutschland nicht, weil dafür ist China einfach wirtschaftlich zu wichtig. Und das ist auch der Hauptgrund für diese Reise gewesen. Bei dieser Reise waren nämlich neben Olaf Scholz auch noch direkt ein paar Chefs dabei von großen Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes und BMW.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist so ein Treffen sehr wichtig für beide. China braucht Deutschland und Deutschland braucht China. China ist zwar die zweitstärkste Volkswirtschaft, aber die ist wegen der Corona-Pandemie und dem super langen Lockdown noch angeschlagen. In Deutschland stagniert die Wirtschaft ja gerade komplett. Außerdem braucht Deutschland bestimmte Metalle und Rohstoffe, auf denen China sitzt, aber auch pharmazeutische Wirkstoffe wie zum Beispiel Antibiotika. Dementsprechend ist Deutschland sehr auf gute Beziehungen mit China angewiesen und wirtschaftlich sogar krass abhängig. Aber die Idee ist, dass Deutschland mehr auch woanders investiert, aber nicht weniger in China. Das haben sowohl Scholz als auch die CEOs von Mercedes und BMW signalisiert.
Ja, und das war so der wirtschaftliche Aspekt. Ein anderer Punkt auf der Agenda war aber auch die weltpolitische Lage und wie sich China bei den Kriegen in der Ukraine und in Israel positioniert. Scholz hat sich dafür dann auch noch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen. Und bei beiden Themen sind sich die beiden sehr uneinig, muss man sagen. Xi Jinping bezeichnet den russischen Staatschef Wladimir Putin als einen engen Freund. Er steht also klar auf der Seite von Russland im Krieg gegen die Ukraine. Scholz hat zum Abschluss des Treffens auf der Pressekonferenz gesagt, dass er Xi gebeten hätte, auf Putin hinzuwirken, damit Putin seine Truppen abzieht und den furchtbaren Krieg beendet. Aber darauf konnten sich Scholz und Xi Jinping am Ende nicht einigen. Bisschen mehr Erfolg hatte Scholz offenbar beim Konflikt im Nahen Osten. Da steht China auf der Seite vom Iran. Nach einem Gespräch mit Scholz habe aber der chinesische Außenminister bei seinem iranischen Amtskollegen angerufen und auf ihn eingewirkt. Der hätte gesagt, dass der Iran jetzt Zurückhaltung üben würde. Wie viel das dann im Endeffekt wirklich bringt, wenn die sowas sagen, ist natürlich noch offen, aber zumindest ist da das Signal ein bisschen besser.
Worüber in Deutschland auch noch viel berichtet wurde, war ein Treffen von Scholz mit Studierenden an der Tongji-Universität in Shanghai. Bei dem Treffen hatten die Studis die Möglichkeit, Scholz ein paar Fragen zu stellen. Und da hatte dann ein Student Scholz gesagt, er hätte große Sorge, wenn er ab September in Berlin studiert. Der Grund ist, dass er gelesen hat, Studierende in Deutschland würden jetzt Cannabis in Wohnungen anbauen. Er würde Cannabis nicht probieren wollen, weil er seine Gesundheit nicht gefährden möchte. Scholz hat ihn dann beruhigt und meinte nur, dass er das nicht machen müsse. Er selbst hätte noch nie Cannabis geraucht. Ja.
Ich finde es süß, dass der so denkt, alle müssen rauchen, aber morgen ist ja der 420 Day, vielleicht muss man das tatsächlich rauchen. Aber das war nicht das einzige Thema bei diesem Q&A mit den chinesischen Studis, weil ich fand es so ganz interessant, ich habe mehrfach so die Analyse dazu gelesen, dass das als kluger Schachzug von Scholz bewertet wird, weil bei Terminen mit China ist es ja immer so das Ding, dass man da Kritik äußern will, dass man seine Werte klar machen will und so, dass man aber gleichzeitig das Land nicht verärgern will. Und das kann man jetzt finden, wie man will, aber bei dem Gespräch mit den Studis ging es eben um so Themen wie Meinungsfreiheit und geistiges Eigentum und so weiter. Und da konnte Scholz dann eben durch die Blume sagen, was er für die richtigen Werte hält und damit auch implizit China ein bisschen kritisieren. Also zum Beispiel hat ein Student gefragt, wieso in Deutschland in den Medien so ein negatives Bild von China herrschen würde. Und Scholz meinte dann, es gibt ja die Pressefreiheit, deswegen kann er eben nicht auf die Medien einwirken. Aber für ihn wäre eh der Austausch wichtiger. Er würde fördern, dass Chinesen nach Deutschland und Deutsche nach China kommen würden und man dann offen miteinander redet. Und dann fiel das Zitat, das Beste ist natürlich, wenn man seine Meinung sagen kann und wenn man keine Sorgen haben muss, seine Gedanken zu äußern. Das Thema ist ja in China nicht so ganz so einfach möglich. Da gibt es ja sehr viel Zensur und so. Also war das ein kompletter Front an die chinesische Regierung, aber eben auf eine subtile Art und Weise. Und das wird eben als positiv bewertet in der diplomatischen Sprache, die Scholz da geübt hat.
Ey Leo, sagst du China oder China?
China.
China, ich sag China. Alles repräsentiert hier im Podcast.
Auf TikTok wird gerade ein Thema sehr stark diskutiert, und zwar das Thema Multilevel-Marketing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt aber ja jede Menge windiger, mehr oder weniger große FinanzinfluencerInnen, die einem versprechen, dass man super schnell super reich werden könnte, wenn man ihre tollen Tipps befolgt und zum Beispiel was bei ihnen kauft oder in irgendwelche Gruppen kommt oder irgendwelche Kurse besucht oder so. Und ja, das wird natürlich schon relativ lange kritisch betrachtet, weil es gibt bestimmt seriöse Finanzexperten auch auf Social Media, aber es gibt eben auch welche, die nicht so seriös sind. Und ja, gerade ist dieses Thema wieder stärker im Fokus, weil der TikToker Levi Pennell relativ viele Videos dazu gemacht hat. Er sagt da sowas wie, vertraue keinem Schneeballsystem, das du nicht selbst gestartet hast, weil am Ende verlieren die allermeisten Menschen, die sich darauf einlassen, ihr Geld. Stichwort ist dabei oft das Wort Pyramidensystem, wobei wir darüber jetzt nicht im Einzelnen reden wollen, weil ja, ob da wirklich ein Pyramidensystem bei den einzelnen InfluencerInnen und Firmen betrieben wird, das können wir jetzt hier nicht direkt prüfen und wir wollen nicht auf die konkreten Einzelfälle gehen. Das wäre auf jeden Fall auch strafrechtlich, glaube ich, relevant. Aber wir wollten über das allgemeine Thema mal sprechen, weil Levi Pennell ist gerade eh komplett im Hype und das Thema ist dadurch, ja, wie gesagt, sehr präsent gerade.
Und das Thema ist nicht nur auf TikTok präsent, sondern auch in der Politik. Es gibt nämlich eine Forderung der Grünen-Fraktion, dass Influencer-Werbung auf Finanzprodukte grundsätzlich verboten werden sollen. Außerdem Werbung für Medizinprodukte und Glücksspiel. Damit sollen die Leute im Internet geschützt werden. Als Vorbild gilt da Frankreich, weil es da relativ viele und strenge Regelungen gibt, die Werbung auf Social-Media-Plattformen einschränken oder zumindest transparent machen sollen. Wie genau so ein Verbot aussehen kann, ist bisher nicht klar. Weil es natürlich auch seriöse FinanzexpertInnen im Internet gibt und Finanzbildung eine Sache ist, die man kaum in der Schule lernt und sich viele deswegen online darüber informieren. Und das nutzen manche Leute eben aus, die mit schnellem Geld locken.
Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn darüber groß geredet wird und dass ja auch die ganzen jungen Leute auf TikTok wieder neu davor gewarnt werden, weil ob da jetzt ein Verbot kommt oder nicht, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich im Internet bewegt, dass man selbst ein gutes Gespür entwickelt, was vielleicht seriös ist und was nicht. Und gerade irgendwelche Influencer, die den todsicheren Tipp haben, wie du reich werden kannst und diesen Tipp dir aus purer Liebe weitergeben wollen, das klingt zumindest für mich jetzt nicht besonders seriös. Und nur um das auch kurz anzumerken, Levi Pennell, also dieser Influencer, der das jetzt gerade losgetreten hat, ist wohl selbst Teil der Grünen Partei auf Landesebene in Berlin.
Die Ampel hat sich auf eine neue Reform vom Klimaschutzgesetz geeinigt, nach langen Verhandlungen. Die will das aktuelle Gesetz soweit ändern, dass es nicht mehr einzelne Klimaziele für einzelne Sektoren gibt, sondern nur ein Gesamtziel für alle Bereiche zusammen. Sektoren sind dann zum Beispiel die Industrie und der Verkehr. Und nicht nur das, es soll dann nicht mehr Jahr für Jahr geschaut werden, ob die Sektoren ihre Klimaziele eingehalten haben. Jetzt soll es eine Art Prognose geben und anhand der soll dann geprüft werden, inwiefern die Klimamaßnahmen reichen, um die Klimaziele einzuhalten. Bisher ist das so, dass wenn ein Sektor die eigenen Ziele verfehlt, das zuständige Ministerium im nächsten Jahr dann sofort Programme vorlegen muss, mit denen es schnell die eigenen CO2-Emissionen senken könnte.
Ja, und einem Ministerium hat diese Regel so gar nicht gefallen, nämlich vor allem dem Verkehrsministerium. Das reißt seine Ziele immer wieder, hat diese individuellen Ziele nie erreicht. Mit den geplanten Reformen wären das jetzt dann egal. Was der Verkehrssektor dann zu viel an klimaschädlichen Gasen ausstößt, könnte jetzt von anderen Bereichen dann eben ausgeglichen werden. Zumindest erstmal bis 2030. Ab da müsste die Bundesregierung dann echt gucken, dass das Ziel der Klimaneutralität 2045 eingehalten werden kann. Aber das ist ja dann Sache der nächsten Bundesregierungen. An dieser Umverteilung der Klimaziele gab es von Anfang an richtig viel Kritik, vor allem von Umweltverbänden. Ihrer Ansicht nach würde das die deutsche Klimapolitik aufweichen und einfach alles auf später verschieben.
Wie bei so vielen anderen Ampelprojekten haben die FDP, SPD und die Grünen echt monatelang verhandelt, 9 Monate um genau zu sein. Und Volker Wissing ist dann diese Woche nochmal richtig eskaliert und hat einfach mit einem Fahrverbot gedroht. Er hat gesagt, wenn sich nicht bald geeinigt werden würde, müsste es Fahrverbote am Wochenende für AutofahrerInnen geben. Nur damit könne sein Ministerium seine Klimaziele erreichen. Ob er es damit auch wirklich ernst gemeint hat, ist nicht klar, aber es hat gewirkt und ein paar Tage später hat die Ampel sich dann doch noch geeinigt. Die Fahrverbote sind also wieder vom Tisch, auch wenn die auch vielleicht noch nie so richtig auf dem Tisch waren. Das ging jetzt doch noch so schnell, weil die Bundesregierung beim Thema Klimaziele rechtlich unter Druck steht. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte letztes Jahr im Dezember geurteilt, wenn die Bundesregierung die eigenen Klimaziele nicht einhält, muss sie mit Sofortprogrammen reagieren, zum Beispiel eben mit einem Fahrverbot am Wochenende. Aber wenn die Bundesregierung jetzt das Gesetz ändert, hat sie da auch nichts mehr zu befürchten.
Genau, ich glaube, diese ganze Nummer mit den Fahrverboten ist am Ende auch einfach eine sehr kluge Verhandlungstaktik der FDP gewesen, weil sie diese große Angst einmal an die Wand gemalt hat und dann eben jetzt sagen kann, ja, ist jetzt wieder vom Tisch, obwohl es, wie gesagt, nie auf dem Tisch war. Und es ist irgendwie auf der einen Seite clever, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt ganz andere Methoden, wie man im Verkehrssektor klimaschädliche Gase einsparen kann. Zum Beispiel mit einem Tempolimit, auch wenn dieses Wort, glaube ich, von der FDP nicht gerne gehört wird. Aber das war nicht das Einzige. Es gibt nämlich noch ein Maßnahmenpaket für die Solarenergie, das auch beschlossen wurde in dieser Woche. Dieses Paket soll dafür sorgen, dass die Solarenergie in Deutschland schneller ausgebaut werden kann. Da geht es vor allem darum, dass es weniger bürokratische Hürden geben sollen, die unter anderem einen Ausbau verhindern.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir persönlich ist Klima zurzeit ein sehr präsentes Thema, vor allem wegen den ganzen Temperaturschwankungen. Also vor ein, zwei Wochen war es ja noch mega heiß, jetzt gerade ist es wieder kälter. Ich musste mich auch so ärgern, als es hieß, dass Spargel so früh geerntet wurde wie noch nie. Also ich esse sehr gern Spargel, aber dass sich alle nur darüber gefreut haben und die wenigsten sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben, dass es halt immer wärmer wird und dass deswegen Spargel früher geerntet wird, hat mich ehrlich gesagt ziemlich geärgert.
Ich weiß nicht, ja, aber emotional ehrlicherweise trotzdem, im Frühling freue ich mich immer noch über das schöne Wetter, auch wenn man natürlich dann immer denkt, wie wird es wohl im Sommer aussehen, wenn es sehr heiß ist. Aber ich glaube, man muss auch nochmal sagen, dass es 30 Grad im April, Anfang April hat. Das ist wirklich nicht normal und jetzt gerade gab es ja Meldungen, dass es in Teilen Bayerns und in Österreich, glaube ich, geschneit haben soll. Das wiederum ist normal. Und wenn man sich Social Media anguckt, wirkt es so, als wäre es irgendwie andersrum, als wäre es komplett insane, dass es im April mal geschneit hat. So. Aber die 30 Grad haben alle abgefeiert. So. Deswegen, also,
ich finde, man kann sich ja auch drüber freuen, auf die Art und Weise, also man soll sich ja nicht zu Hause einsperren, wenn es schön ist und so. Aber irgendwie das im Hinterkopf zu behalten und das auch irgendwo kritisch zu betrachten, finde ich schon wichtig.
Oder zum Beispiel Maßnahmen ergreifen auf politischer Ebene, dass der Klimawandel vielleicht doch noch ein bisschen abgemildert wird. Wäre doch mal was.
Yes.
Das war ein Kommentar. Noch nie gab es so viel Koks in Europa. Noch nie war es so verfügbar und rein. Und klar, Koks ist jetzt irgendwie keine neue Droge oder so, aber gerade erlebt Europa offenbar wirklich so einen kleinen Hype, so eine neue Trendwelle des Kokses. Das Geschäft und der Konsum sind auf jeden Fall so groß wie noch nie. 2021 wurden allein in Europa 303 Tonnen beschlagnahmt. Das ist ein neuer Rekord. Und das ist aber ja nur das beschlagnahmte Koks. Das Dunkelfeld ist wohl noch viel höher. Also es wird geschätzt, dass nur 10-20% des Kokains, das nach Europa geschmuggelt wird, überhaupt abgefangen wird. Und dann kann man sich mal ausrechnen, wie viel Koks da hier so im Umlauf ist. Das ist schon richtig krass. Und es wird ja eben auch immer mehr konsumiert.
Unsere Formate Hype Culture und Atlas haben zusammen einen Deep Dive gemacht und einfach mal gecheckt, warum der Hype gerade jetzt so groß ist. Leonie Hähnchen von Atlas war bei der Recherche mit dabei und mit der sprechen wir jetzt einfach mal. Hallo Leonie.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr.
Endlich sind mal zwei Leos im Podcast. Perfekt.
Perfekt. Leonie, warum ist das denn so? Warum boomt der Koksmarkt in Europa gerade jetzt so extrem?
Also man muss dazu sagen, dass der natürlich nicht nur in Europa boomt. Also weltweit ist Koks total gerade auf dem Vormarsch. Das ist wichtig zu betonen. Tatsächlich nimmt aber Europa nochmal eine besondere Rolle ein. Vielleicht so als globale Perspektive zum Einstieg. Eine wichtige Veränderung haben wir im Koksmarkt 2016 gesehen. Seit 2016 eskalieren die Zahlen nämlich komplett. Und das ist das Jahr, in dem ein historischer Friedensvertrag in Kolumbien geschlossen wurde zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla. Die FARC-Guerilla war eine sehr mächtige linke Rebellengruppe, die auch gleichzeitig einen Großteil der Coca-Pflanzenanbaugebiete kontrolliert hat, also die Pflanze, aus der Koks hergestellt wird. Das heißt, die FARC, an der FARC kam man nicht vorbei, wenn man mit Koks handeln wollte oder Koks importieren oder exportieren wollte. Diese Guerilla-Gruppe hat sich dann aber im Jahr 2016 mit der Regierung geeinigt und die haben einen Friedensvertrag geschlossen. Und daraufhin hat sich die FARC aus den Coca-Plantagengebieten zurückgezogen und damit aber auch den Weg freigemacht für alle möglichen anderen organisierten Banden und Kartelle, auch aus Europa, aus Mexiko, die dann sozusagen eigenständig anfangen konnten, Koks aus der Quelle in Kolumbien sich selber sofort direkt zu sourcen sozusagen, was natürlich die Lieferkette effizienter macht und die Lieferung von Koks billiger macht, weil man muss nicht mehr mit der FARC verhandeln, man muss nicht mehr an den kolumbianischen Kartellen vorbei. Das heißt, es hat Koks einfach billiger gemacht und schneller gemacht. Und das ist ein wichtiger, großer Moment, der sich auch ganz eindeutig in der Drogenstatistik zeigt, wie ebenso nach 2016 die Linie des beschlagnahmten Koks ist einfach so vervierfacht.
Aber das ist ja schon krass, dass so ein Friedensvertrag auch mit der FARC, so dass so eine Verhandlung dann am Ende dazu führt, dass mehr Koks am Ende rauskommt.
Der Friedensvertrag in Kolumbien 2016 hat auf jeden Fall einiges geändert, weil dadurch Raum entstanden ist für ganz viele verschiedene organisierte kriminelle Gruppen, die jetzt direkt in Kolumbien vor Ort am Start sind und das Koks sehr billig und sehr effizient nach Europa exportieren können.
Voll, das ist ja voll verrückt, dass so ein Friedensvertrag dafür sorgt am Ende, dass mehr Koks produziert wird. Also das ist ja schon verrückt. Jetzt frage ich mich aber, das Koks, wie du es ja beschrieben hast, wird ja von Südamerika nach Europa exportiert oder importiert dann. Und das wissen ja eigentlich alle. Und die europäischen Sicherheitskräfte versuchen ja, so gut wie möglich das zu verhindern. Trotzdem kommen da jedes Jahr hunderte Tonnen Koks durch. Wie kann das sein? Also wieso funktionieren denn diese Kontrollen nicht?
Also wenn man vielleicht auch so bei der Recherche, was mich echt krass geschockt hat, du liest diese Analysen und diese Berichte, wie mittlerweile dieser Schmuggel organisiert wird. Und es klingt einfach wie ein Wirtschaftsbericht von einem globalen Konzern. Da fallen Begriffe wie Outsourcing, Lieferketten, Freelancer, Spezialisten für bestimmte Tasks. Es geht um Diversifikation. Es geht um Ladungen, Kooperationen, Koks zusammenzulegen, damit weniger Verluste gemacht werden. Also es ist wirklich mittlerweile ein Lieferketten-Schmuggelmodell, was, es klingt so professionell, dass man vergisst, wir reden hier gerade über eine illegale Industrie. Also diese Idee von, da sind da nachts ein paar vermummte Männer und die hauen da mal so einen Sportsack auf ein Schiff und dann, die Dimensionen sind so viel größer mittlerweile.
Aber auch zahlenmäßig, oder? Weil das ja ist ja ein richtiges Milliardenbusiness, oder?
Total. Und es geht eben, also mir hat ein Investigativreporter gesagt, so ja, so vor 10 Jahren, als Polizist in Antwerpen, wenn du da so ein paar hundert Kilo gefunden hast an Koks, dann war deine Karriere stabil, befördert, perfekt. Mittlerweile liest er noch nicht mal mehr eine Pressemeldung, wenn es nicht unter einer metrischen Tonne ist, die gefunden wird. Also so, es ist logistisch einfach komplett eskaliert. Und das muss man, glaube ich, so im Hinterkopf haben. Wir wissen, das meiste Koks, und das ist nicht erst seit gestern so, kommt auf dem Containerschiff von Südamerika nach Europa. Weil ein Containerschiff das meiste Volumen fassen kann, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Koffer im Flugzeug oder sowas. Deswegen bleibt das Containerschiff die beliebteste Methode, um Koks zu schmuggeln. Und innerhalb dieses Containerschmuggels gibt es dann unglaublich viele Methoden, deinen Koks unbemerkt dadurch zu schmuggeln. Das fängt schon damit an, dass die Gangs in den Starthäfen in Südamerika, zum Beispiel in Ecuador, in Kolumbien, also da, wo das Koks losfährt sozusagen, die Containerschiffe, die bereits kontrolliert wurden, also durch die Zollkontrollen sind, nachträglich mit dem Koks, ich sag jetzt mal, infiziert werden. Da werden aufs schärfste Prüfsiegel gefälscht. Man sieht das gar nicht, dass die Container nachträglich manipuliert werden. Da werden teilweise in Metallkästen mit Koks von unten an den Schiffsbauch geschweißt unter Wasser. Also es gibt unglaublich viele Methoden, ein Containerschiff, was eigentlich so aussieht, als wer es schon kontrolliert oder was schon kontrolliert wurde.
Die werden da richtig kreativ sozusagen.
Die werden richtig kreativ. Es sind Millionen Methoden und das Gleiche auch im Ankunftshafen. Du kannst Hafenarbeiter schmieren, damit die dir sagen, da in etwa ist der Container gerade gelagert, da könnt ihr euch jetzt wieder rausholen. Es werden nachts mit Speedbooten im Hafen wieder die Taschen rausgeholt. All das halt mit die Containerschiffe oder die Container, in denen das Koks drin ist, gar nicht erst durch die Kontrolle gehen, sondern schon Stunden, Tage vorher wird sich das Koks wieder von dem Containerschiff runtergeholt und die Banden verschwinden mit der Ware.
Das heißt, man kann da gar nicht viel dagegen machen. Aber was ist denn das jetzt, was in Europa dagegen getan wird? Also irgendwie muss man das doch irgendwie in den Griff bekommen, oder?
Es wird zur Verteidigung der europäischen Behörden, es wird viel dagegen getan. Es gibt europäische Initiativen, die schon mittlerweile versuchen, dass die Häfen besser miteinander zusammenarbeiten. Antwerpen, Rotterdam. Ich habe ja mit dem belgischen Zolldirektor gesprochen, der unglaublich engagiert ist. Der sagt so, ich will alle Container, die aus Lateinamerika kommen, alle will ich scannen, die ankommen. Das sind aber bis zu 400.000 Container im Jahr. Das ist unglaublich viel. Und um euch mal so ein Verhältnis zu geben, mittlerweile oder aktuell werden gerade mal 1-2% der Container insgesamt gescannt, die in Antwerpen ankommen. Der Anteil der Container, die aus Lateinamerika kommen, da ist der Anteil schon höher, weil eben besonders Container, die aus Kolumbien kommen oder sowas, gescannt werden. Aber bis du da eine 100%ige Kontrolle errichtest, da werden Jahre vergehen. Und das ist ziemlich unmöglich, auch mit zusätzlichem Personal, auch mit zusätzlichen Scannern. Und also es gibt durchaus Versuche, die Kontrollen in den riesigen Häfen in Antwerpen oder Rotterdam zu erhöhen. Gleichzeitig, was man aber auch beobachtet, ist, dass je stärker die Kontrollen in solchen Häfen schon inzwischen sind, desto häufiger werden jetzt völlig neue Häfen angesteuert. Kleinere Häfen in Schweden zum Beispiel. Das heißt, die Banden reagieren schon jetzt darauf, dass Kontrollen verstärkt werden in so krassen Monsterhäfen wie Antwerpen.
Und ich fand es noch krass, das sieht man in dem Video von Atlas, dass da auch ganz neue Methoden mittlerweile erforscht werden und die Kokainschmuggler da wirklich auch ganz neue Tricks anwenden, irgendwie chemische Imprägnierung in Kohle oder Textilien oder so. Dazu könnt ihr euch das Atlas-Video angucken. Ich würde nämlich gerne nochmal über die andere Seite reden, nämlich einfach, was das für Europa bedeutet. Weil ich meine, da muss ich ja nochmal klar machen, und ich glaube, dieser Hinweis ist sehr wichtig, dass Koks natürlich eine Droge ist, die gefährlich ist. Koks hat krasse Nebenwirkungen, es ist schlecht fürs Herz, es macht extrem süchtig. Und wenn man es dann noch zu Crack weiterverarbeitet, wird es nochmal krasser. Auch Crack scheint in Europa und vor allem in Berlin gerade so einen absoluten Hype zu erleben. Und ja, das ist ja auch nicht die einzige Droge. Wir haben hier im Podcast auch schon über Fentanyl geredet, also die Droge, die in den USA zu tausenden Toten geführt hat schon und die jetzt auch in Europa immer mehr Verbreitung findet. Du recherchierst ja solche Themen immer wieder. Und wie ist denn das? Ist Europa irgendwie auf diese Drogenschwemme vorbereitet?
Also jetzt so aus gesundheitspolitischer Sicht ist das, glaube ich, schwer zu sagen. Man muss auch dazu sagen, nicht jedes europäische Land hat das gleiche Problem. Also auch innerhalb von Europa sieht es nochmal überall sehr anders aus. Länder, in denen besonders viel ankommt, Spanien, Niederlande, Holland, Belgien, in diesen Ländern ist der Konsum auch sehr hoch, während jetzt, wenn man nach Litauen oder Polen schaut, sind das deutlich geringere Zahlen. Das heißt, es ist nicht Gesamteuropa gleich betroffen von dem Problem. Das heißt, es wird auch Ländersache irgendwie sein, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir werden den Effekt davon jetzt so auf die Gesundheit der Bevölkerung erst in ein paar Jahren sehen, weil gerade anders als bei Fentanyl, wo so zum Beispiel der gesundheitliche Schaden deutlich schneller sichtbar ist oder auch die Todesrate deutlich höher ist, bei Koks, so in EU-Daten sieht man zwischen dem Erstkonsum und zwischen dem Moment, wo jemand in die Klinik geht und sich Hilfe sucht wegen einer Drogensucht oder wegen einer Kokainsucht, da können schon mal 10 Jahre dazwischen liegen. Das heißt, die Menschen können relativ lange mit einem Kokskonsum oder auch mit einer Sucht so vor sich hinleben, bevor sie sich melden. Das heißt, wir werden das, was jetzt passiert, mit dem hohen Konsum, mit den hohen Mengen, die hier ankommen, ich glaube, erst in ein paar Jahren tatsächlich begreifen, was das für Auswirkungen hat auf die Gesellschaft und auch auf die Gesundheit.
Voll die wichtige Einordnung. Danke dir. Danke für die ganze Recherche.
Die komplette Recherche zum Thema Koks könnt ihr im Video Warum zieht Kokain von Hype Culture und im Video Die neuen Tricks der Kokainschmuggler von Atlas auschecken. Die gibt's bei YouTube und auf funk.net. Die Links findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Wir drehen nochmal eine Runde Kurz-Kurz-News. Bald gibt es in Amsterdam mehr Toiletten für Frauen bzw. Menschen ohne Penis, die keinen Pissoir nutzen können. Dafür haben Frauen seit Jahren protestiert, und zwar wie? Indem sie öffentlich auf Straßen und Gehwegen gepinkelt haben. Das Ganze hat 2015 angefangen, weil eine Studentin beim Wildpinkeln von der Polizei erwischt wurde. Sie hat damals vor Gericht gesagt, dass es keine Frauentoilette in der Nähe gegeben hätte, nur Pissoirs. Trotzdem musste sie 90 Euro Strafe zahlen. Das war dann der Startschuss für die Pinkelproteste, die jetzt erfolgreich waren. Die Stadt wird jetzt 4 Millionen Euro in neue öffentliche Toiletten investieren, die auch Frauen oder eben Menschen ohne Penis nutzen können.
Die EU verschenkt wieder Zugtickets für junge Menschen. Bis zu 30 Tage kann man kostenlos mit so einem Ticket dann durch Europa fahren. 35.500 Tickets verschenkt die EU. Alle Leute, die zwischen Juli 2005 und Juni 2006 geboren sind, können sich bewerben, also grob gesagt alle 18- bis 19-Jährigen. Aber ihr wisst besser, wann ihr geboren wurdet. Deswegen, wenn ihr da reinfallt, dann könnt ihr euch bewerben. Und zwar auf der Seite vom Europäischen Jugendportal. Und alle, die zu alt sind oder zu jung sind, sorry, wir können uns
wir
auch nicht bewerben.
Wir sind zu alt.
Auch gemein.
Ja. Milliardäre zahlen in Deutschland weniger Steuern als in der Schweiz. Das zeigt eine neue Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit von Oxfam und dem österreichischen Momentum-Institut, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Die haben die Steuersysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht und sind zum Ergebnis gekommen, Deutschland sei für Reiche eine Steueroase. Und das, obwohl ja die Schweiz eher das Image vom Paradies für Superreiche hat. Aber tatsächlich ist das so, dass Milliardäre in Deutschland im Schnitt 26% Steuern zahlen müssen. In der Schweiz sind es etwa 32%, weil es da noch eine Vermögenssteuer gibt. Insgesamt ist das aber deutlich weniger als das, was der Durchschnittshaushalt prozentual zahlt. Durchschnittlich zahlen Deutsche 43% Steuern auf ihr Einkommen.
Das heißt, das Learning ist, man sollte Milliardär in Deutschland sein.
Einfach
reich werden. Das nehme ich mal mit. Und zum Abschluss gibt es einen kleinen Ausblick und wir gucken mal, was nächste Woche wichtig werden könnte. Und zwar einmal das Verkehrsministerium. Das hat sich diese Woche getroffen und es ging um das Thema Deutschland-Ticket. Erstmal eine gute News dazu. Die Länder wollen das Deutschland-Ticket langfristig bis 2036 verlängern. Aber anscheinend hapert es immer noch bei der Finanzierung. Die Länder sagen nämlich auch, wenn der Bund nicht immer wieder Geld dazu gibt, dann müssen wir langfristig auch leider die Preise erhöhen. Das Treffen geht heute, also am Freitag nach Redaktionsschluss, zu Ende. Aber vielleicht gibt es ja nächste Woche noch was Konkreteres dazu.
Und dann hat diese Woche noch ein richtig wichtiger Prozess angefangen. Björn Höcke steht vor Gericht wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Reden 2021 und 2023 eine verbotene Parole der nationalsozialistischen SA verwendet zu haben. Es geht um die Parole »Alles für Deutschland«. Höcke widerspricht dem Ganzen und er sagt jetzt, das ist ein ganz normaler Satz und eine deutsche Abwandlung von dem Satz America First. Ihm war gar nicht klar gewesen, dass das eine Nazi-Parole wäre. Je nachdem, wie dieser Prozess für Höcke ausgeht, könnte es soweit gehen, dass er nicht zur Wahl in Thüringen im September antreten könnte. Da ist er aber Spitzenkandidat der AfD. Wir beobachten den Fall auf jeden Fall weiter.
Und dann geht in Indien die Wahl los. Das ist ja die größte Demokratie der Welt. Richtig, richtig viele Menschen können da wählen gehen. Und deswegen reicht es nicht, an einem Tag mal diese Wahl durchzuführen, sondern es erstreckt sich über 6 Wochen. Das finde ich schon heftig. Falls ihr zufällig in Indien Wahlrecht habt, müsst ihr da jetzt schnell hinfahren. Ihr habt 6 Wochen Zeit. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Letzte Woche habe ich ja so ein bisschen gefragt, ob Leute das auch fürs Abi nutzen. Und haben ein paar LehrerInnen geschrieben und
ja,
aber auch ganz viele SchülerInnen, die das eben zur Abi-Vorbereitung nutzen oder auch einfach generell, um so ein bisschen up-to-date zu sein, was so passiert. Und das freut uns natürlich ganz extrem, weil das ist ein bisschen unser Ziel auch. Wir sind ja bei Funk extra dafür da, dass wir für junge Menschen auch ein gutes öffentlich-rechtliches Medienangebot geben. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass wir Aktualität abbilden und das ein bisschen einordnen. Und deswegen cool, wenn euch das gefällt und damit was anfangen könnt. Danke euch allen, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Magda.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, what does the fox say, dann gibt's jetzt die Antwort, weil als Infotier diese Woche gibt's den Fuchs. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.